Herzlich willkommen zu unserer neuesten Zivilisationsfolge. Willkommen, Christian.
Hallo, Felix.
Du magst dich erinnern, wir haben doch in letzter Zeit öfter mal über das Konzept des Power Creeps gesprochen, ne?
Mhm.
Weißt du eigentlich, wie man das Gegenteil davon nennt?
Sizilianer?
Ja.
Na, das stimmt ja so nicht. Die Sizilianer,
ja, doch schon.
Man hat ja schon versucht, die Sizilianer besser zu machen, indem sie ein paar Änderungen bekommen haben. Es hat nur nicht geklappt.
Ja, aber früher vor allem waren ja die Sizilianer immer das Beispiel von wegen, irgendwas im Spiel funktioniert nicht, irgendetwas ist zu stark, oh, besser erstmal Sizilianer.
Ja, genau. Versteht kein Mensch warum, aber naja. Ich glaube, das liegt wieder daran, dass die natürlich viel mehr Feedback bekommen, als wir das wahrnehmen, weil wir nur das Feedback aus der Pro-Scene kennen. Und wer weiß, was da so alles mit den Sizilianern geschehen ist, im Hintergrund auf der Rangliste oder in irgendwelchen Lobbyspielen. Wer weiß, wie da die Sizilianer bestimmten verrückten Strategien dominiert haben. Ich sag nur, U-Pudding hat das ja auch im Ranked geschafft. Ich wette, die Community kam da auf tolle Ideen und deswegen wurden die zurechtgestutzt.
Da bin ich mir immer so unsicher. Ich habe das Gefühl, seit T90 sein Low-Elo-Legends macht oder so, kriegt man tatsächlich auch aus den niedrigeren Teilen der Community sehr viel mit, was das angeht. Weil er ja nicht nur zufällig auf Spiele stößt, sondern ihm alle Kuriositäten ja irgendwie zugesandt werden. Und ich glaube, alle Leute, die sich die Mühe machen würden, irgendwie eine bestimmte Strategie zu reporten, weil sie zu stark ist, würden auch dafür sorgen, dass sie bekannt wird.
Ja, aber ist Low Elo Legends nicht immer noch Ranked Games? Ich rede von Lobby-Leuten, die nicht ranglisten.
Stimmt, Lobby-Leute gibt's ja auch noch. Ja,
natürlich, die Leute, die mit 500 Pop 4 gegen 4 auf Michi spielen mit zehnfacher Geschwindigkeit und irgendwelchen unendlichen Startressourcen oder so etwas. Wer weiß, was da geschieht, Felix. Das ist hier Dark, ja. Das Darknet des Age of Empires Universums.
Es gibt ja auch, was Unrated angeht, eigentlich eine Rangliste, was irrsinnig ist, aber sie existiert. Weil man ja auch Unranked Punkte in Lobbyspielen sammelt, ne?
Mhm.
Und vor ein paar Tagen habe ich so ein bisschen gelangweilt durch die AOE2 Companion App geklickt und bin auf der Rangliste für Unrated gelandet. Hab da mal geguckt, wer da ganz oben ist. Und das ist ein Typ, der halt eigentlich überhaupt nicht das gleiche Spiel spielt wie wir, sondern nur irgendwelche Szenarien. Das ist echt lustig. Aber in denen ist er sehr gut. Er hat schon ewig keins mehr verloren. Deswegen ist er da auch ganz oben.
Stark. Ja, jedem das seine. Aber wir sprechen heute nicht über Ranglisten. Oder wenn, dann nur negativ für die Sizilianer. Wir sprechen über eine Zivilisation, die gemeinhin als mitunter die schlechteste Zivilisation im Spiel gehandelt wird. Oder zumindest als eine der schlechtesten. Und das ist für mich als jemand, der wahrscheinlich mit so einem halben Laienauge auf die Zivilisation guckt, weil ich mich immer von diesem Ruf abschrecken lasse und sie dann halt erst recht nicht spielen möchte. Ehrlich, wenn ich so drauf gucke, dann denke ich mir, eigentlich sollten die doch gar nicht so schlecht sein, weil die haben echt coole Boni.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe gerade mal dieses Age of Statistics offen, wo man nachgucken kann, wie so die Zivilisationen abschneiden. Und da sind die Sizilianer doch eigentlich im ganz okayen Mittelfeld, wenn ich gucke in 1v1 bei mehr als 1200 Elo. Jetzt habe ich 1700 gesagt, weil ich gerade im Begriff war, mal da drauf zu klicken, um mir das anzugucken. Und auch da sehe ich sie noch nicht ganz unten dabei. Also
Qualität.
Ja. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, sie während der Podcast-Aufnahme da jetzt in der App viel zu klein dargestellten Ding zu suchen. Aber sie sind mal nicht unter den schlechtesten 10 auch nur, wenn ich das richtig sehe.
Okay.
Insofern können die was. Teilweise. Und ich glaube, das Ding und der Grund, warum sie da nicht dabei sind, ist, dass Sizilianer hauptsächlich von Leuten gespielt werden, die wissen, was sie tun und was ganz Bestimmtes vorhaben. Und das drückt natürlich die Winrate nach oben.
Ja, das würde Sinn ergeben. Also, wenn ich so einen Blick auf die Boni werfe, dann fällt mir als alten Kavalleriespieler halt immer auf, hey, meine ganzen Felder, beziehungsweise meine Upgrades für meine Felder, die sorgen einfach dafür, dass doppelt so viel Nahrung auf meinen Feldern drauf ist. Und Felix, weißt du, was man auch machen kann, wenn man unseren Podcast upgradet? Und weißt du, was man dann auch doppelt so viel bekommen kann?
Folgen von uns zum Hören. Tatsächlich, ja.
Was hätten wir vergessen?
Ich dachte schon, haben wir es wieder am Ende diesmal oder bleibt das im neuen Format vorbehalten? Hier herrscht ja Anarchie geradezu, ja, bei uns im Podcast. Wo das aber nicht herrscht, ist auf Steady tatsächlich. Da ist feinsäuberlich aufgelistet alles, was man für Geld von uns bekommen kann. Zusätzliche Folgen, Dokumente zu den Folgen. Und ich hätte gesagt irgendwas mehr, aber das war's schon. Wobei man sagen muss, dass das ja auch ganz schön viel ist. Noch eine weitere Folge pro Woche ist zum Beispiel schon mehr, als ich schaffe zu hören. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich komme mit meinem Podcast sehr bekanntlich nie hinterher. Außerdem noch ganz viel Lesestoff. Wir sind mittlerweile, ich glaube, jenseits der 120 Seiten. Und wenn die Sizilianer da mal noch dabei sind in den Dossiers, dann gibt es noch viel mehr. Dann kommen dann auch die Cheat Sheets dazu und Build Orders. Es gibt sehr, sehr viel zu lesen und zu hören, wenn man dort ist. Außerdem noch unsere Dankbarkeit und die ist ja wohl in Geld gar nicht erst aufzumessen. Außerdem kann man noch auf unseren Discord-Server kommen. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung, der zu Steady übrigens auch. Außerdem der zu unserer Homepage, da findet sich alles zum Podcast, was man jemals wissen oder auch nicht wissen wollte. Ja, und Discord, muss ich sagen, freut mich immer ganz persönlich, wenn da neue Leute aufschlagen und man ein bisschen einerseits über die Sachen diskutieren kann, andererseits ein paar Memes und Witze austauschen und blöde Sprüche zu irgendwelchen neuen Gegebenheiten aus der Szene. Das macht mir immer sehr viel Spaß, von daher schaut da mal gerne rein. Habe ich irgendwas vergessen? Newsletter haben wir noch, den kann man auch abonnieren auf der Homepage. Jetzt sind wir aber fertig. Sizilianer.
Ja, genau.
Du hast gerade gesagt, Christian, der alte Kavalleriespieler in dir freut sich über die Farms. Ist nicht eher der neue Farmspieler in dir?
Der neue Farmspieler, der sich über die Kavallerie freut, genau. Ja, weiß ich nicht genau. Ich war erstmal überrascht, dass wir überhaupt über die Sizilianer sprechen, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten wieder auf unserem Discord-Server eine Umfrage erstellt und 4 Zivilisationen vorgegeben. Das waren diesmal die Portugiesen, die Bulgaren, die Sizilianer und die Inka. Und die Civ, über die ich am liebsten gesprochen hätte, die Bulgaren, die wurde am wenigsten gewählt und mit gleichen Stimmen dann Sizilianer und Inka. Wir haben uns einfach dazu entschlossen, beide Zivilisationen zu machen. Wir fangen jetzt erstmal mit den Sizilianern an und machen dann das nächste Mal irgendwie die Inka. Und ich habe mich dann gefragt, warum haben eigentlich so viele Leute dann auch für Sizilianer gestimmt? Und am Ende bin ich rausgekommen, wenn ich jetzt ein Hörer von einem Age of Empires 2 Podcast wäre, vielleicht hätte ich auch Sizilianer gestimmt, weil ich wissen wollen würde, was die Leute zu dieser Zivilisation sagen, die ich nie spiele, weil alle sagen, dass die so schlecht ist und vielleicht geben sie mir Tipps, wie ich mit ihr besser spielen kann. Bei den Inka habe ich eher das Gefühl, das ist halt einfach eine sehr beliebte und starke Zivilisation zurzeit. Bei den Sizilianern habe ich das Gefühl, es ist so halber Voyeurismus.
Ja, das mag gut sein, aber vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, was Neues zu lernen über die Zivilisation oder doch mal noch einen Ansatz, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist da was zu machen mit dieser bisschen merkwürdigen Civ und die Hoffnung, mal nicht die ganzen Spiele, wo man random Sizilianer kriegt, zu verlieren.
Ja, genau. Ich glaube, da ist sogar einiges zu machen und ich glaube auch, dass die Sizilianer nicht unbedingt eine furchtbar schlechte Zivilisation sind, solange das Spiel nicht allzu lange dauert, oder? Also ich würde sagen, ja. Zu Beginn und zur Mitte des Spiels ist es echt eine ordentliche Zivilisation und der Ruf, der dieser Zivilisation so vorwegeilt, kommt maßgeblich daher, dass die nichts stark genuges aufweisen und dass der Tech Tree wahrscheinlich zu eingeschränkt ist, insbesondere für Profis und in Turnieren. Die haben einfach keinen wirklichen Ort in Turnieren. Und die stärksten Maps sind wahrscheinlich Landmaps. Und auch da sind halt gefühlt alle anderen Zivilisationen ein klein wenig spezialisierter und besser. Sodass die Sizilianer zu leicht auszuspielen sind und deswegen selten gesehen werden. Und das ist dann so ein Domino-Effekt. Du siehst die Zivilisation nicht oft. Die Pros begründen das mit, ja, zu unflexibel und so ein paar Tech-Tree-Sachen. Und nicht stark genug Boni. Andere Zivilisationen sind besser. Und dann fällt die halt automatisch runter. Dann sind wir wieder bei deiner Anfangsthese mit dem Reverse Power Creep. Sie werden quasi noch schlechter gemacht, als sie wahrscheinlich sind.
Ja, genau. Aber ich würde sogar sagen, eigentlich sind die Sizilianer, was den Tech-Tree angeht und so, für den Durchschnittsspieler gar nicht mal so schlecht. Wenn man da reinschaut, dann haben die eigentlich eine ganz gute Auswahl. Man kann theoretisch ja sogar Crossbows mit denen spielen. Man hat dann Arps, denen halt Thumbbringer und das letzte Rüstungsupgrade fehlt, aber das ist zu verschmerzen, würde ich mal sagen, gerade im 1v1. Man hat ziemlich gute Kavallerie, die ja noch weniger Bonusschaden nimmt. Mit den Skirms kann man, naja, bis Imp ganz gut was anfangen. Trash-Einheiten sind auch ansonsten gut. Vor allem Siege ist ganz wunderbar. Man hat zwar keine Bombard-Cannons und so, aber Siege Onager und Siege Ram sind da. Aber man muss halt auch sagen, es ist eine dieser komischen Kavallerie-Zivilisationen ohne Hand-Cannons. Um, naja, Das ist, freut mich ja immer nicht so sehr, aber dafür haben die halt Arps, von daher kann man das verschmerzen in dem Fall. Deswegen würde ich sagen, eigentlich sind Sizilianer gar nicht mal so schlimm. Ich glaube, du hast ziemlich recht damit. Sie sind nirgendwo so stark, dass sie da ihre Rolle gefunden haben und dementsprechend tauchen sie einfach gar nicht mehr auf. Das liegt aber nur daran, dass sie halt ja nicht ganz so gut sind überall wie da die besten Civs, aber man kann theoretisch schon überall irgendwie was mit ihnen machen. Es ist eine sehr flexible Zivilisation, aber nicht eben wie die Litauer zum Beispiel, die einfach überall super sind und wo man sagen kann, egal wie die Map wird, mit denen fühle ich mich wohl, sondern Sizilianer sind halt so, egal wie die Map wird, man kann es spielen und es ist nicht wirklich schlimm, aber es ist halt auch nirgendwo so wirklich toll.
Ja, und hinzu kommt, sie haben halt nochmal ein klein wenig außergewöhnliche Boni mit ihrem besonderen Gebäude und der Tatsache, dass sie daraus irgendwie Speere produzieren können und dass sie mehr Steine am Anfang haben und. Aber es erwächst daraus nicht ernsthaft eine sehr starke, kompetitive neue Build-Order oder dergleichen, mit der man Gegner halt völlig überraschen kann. Da gab es ja einige Experimente. Hera hatte dazu auch beigetragen, glaube ich, als er so einen neuen Build popularisiert hat, der wo man dieses Dungeon, also diesen Turmersatz von ihnen für eine Basis Layout genutzt hat, wo man ohne Wall spielen kann und sehr effizient ist. Aber dann ist halt wieder passiert, dass die Sizilianer genervt wurden und auf einmal all diese Dinge mehr Nachteile gereicht haben, als irgendwie Vorteile hervorgebracht haben. Und das ist so ein bisschen schade, finde ich. Das heißt, was ich sagen möchte, ist, die Sizilianer haben so das Potenzial dazu, aufgrund ihrer Boni eine sehr einzigartige Identität zu haben. Aber man kann diese Identität nicht wirklich ausspielen, bis auf vielleicht U-Pudding, über das wir noch sprechen müssen. Aber das ist halt dieses eine super extreme Ding, das vielleicht bis zum gewissen Elo stark ist. Und wenn man aber weiß, was man dagegen tun muss, dann ist es dann irgendwie auch wieder vorbei.
Wie würdest du es finden, wenn irgendwie die Dungeons noch stärker würden? Nicht unbedingt dahingehend, dass man jetzt auf einmal damit was super Aggressives und damit den kompletten Spielverlauf entscheiden kann, aber irgendwie, keine Ahnung, in ihren defensiven Möglichkeiten oder sowas oder darin, was man aus denen rekrutieren kann und so und dafür noch irgendwas anderes in Sizilianern abgenommen wird. Dass sie halt in ihrer Identität noch gestärkt werden, aber ohne wirklich als Zivilisation dadurch besser zu werden, sondern dass sie mehr ihre Nische finden könnten, gewissermaßen.
Ja, so eine weitere Nischenzivilisation ist immer ganz cool, aber ich weiß nicht, ob das Dungeon dann der richtige Ort dafür ist. Ich habe immer das Gefühl, Zivilisationen, die gerade mit Türmen oder auch sowas wie Krepos bei den Bulgaren und sowas, wenn da zu viel rein investiert wird, dann ist das gleichzeitig auch irgendwie eine Schwächung, weil du brauchst halt den Stein dafür und du willst eigentlich nicht deine Dorfbewohner auf Stein haben, weil die andere Seite macht dann, hat die Dorfbewohner auf anderen Ressourcen, mit denen sie vielleicht schneller ins nächste Zeitalter kommen können oder ihre Einheiten verbessern können. Weißt du, du schaffst dann zwar eine Nische für die, aber die Frage ist, gibt es denn diese Nische auch in der Meta oder ist sie nur so eine konzeptuelle Nische und ich wüsste jetzt nicht, wo das Dungeon hinführen soll.
Ja, ich auch nicht, aber irgendwie, ich glaube, in die Meta passen die Sizilianer halt so oder so nicht 100% rein.
Ja.
Aber wie du vorhin schon gesagt hast, die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wie genau fühlst du dich denn, sag ich mal, wenn du jetzt in 1v1 gehst und das Spiel startet, du siehst, okay, das ist nicht die Zivilisation, die ich vorausgewählt hatte, oh, es sind Sizilianer.
Naja.
Die eher so, oh shit, oder?
Nee, das ist so, ich werde sehr aggressiv spielen, damit es nicht ins Late Game geht, weil ich bin ja sowieso kein guter Late Game Spieler. Aber mit den Sizilianern habe ich halt das Gefühl, ich werde eigentlich von Hellebarden ausgekontert. Und wenn mein Gegner dann noch irgendwie Mönche dazu spielt, klar, ich kann in Arps gehen, aber wenn mein Gegner dann auch Arps hat oder irgendwie Skirps oder sonst etwas, ich habe das Gefühl, er kann mich zu leicht auskontern. Und ich habe halt scheiß Mönche und ich habe irgendwie gute Kavallerie, aber das war's dann auch schon. Und ich spiele dann, ich weiß nicht, es ist jetzt vielleicht 2-3 Mal vorgekommen, dass ich überhaupt spielen musste. Und dann habe ich halt versucht, halbwegs standardmäßig zu spielen und mich nicht von meiner Angst beherrschen zu lassen. Ich scheitere bei den Sizilianern eher daran, dass ich das Bedürfnis habe, diesen Felderbonus so stark auszunutzen und ich genau weiß, wie ich das perfekt mache.
Ja, ich habe mal nachgeguckt. Wir haben beide mit den Sizilianern 6 Spiele und 3 davon gewonnen.
Nein, sag bloß, Wahnsinn. Ja. War mir gar nicht klar, dass ich doch so viele gespielt habe. Aber es waren bestimmt mehr Teamspiele als 1v1s, da bin ich mir sicher.
Nee, das war für 1v1s nachgeschaut. Das sind nur 1v1s, die ich da geguckt habe.
Hm. Okay, na, das, ich habe da nicht mehr so eine große Erinnerung dran, weil, also in letzter Zeit kam es nicht vor, dass ich mit Sizilianern gespielt habe.
Ich habe immer so ein, ja, okay, Standard-Kavallerie-Zivilisation-Gefühl, wenn ich die kriege. Ist weder positiv noch negativ, sondern ich weiß halt, ich werde wahrscheinlich Scouts into Knights spielen, wenn mein Gegner nicht eine Civ hat, wo ich von vornherein weiß, der kann das besser. Und dann mal schauen, wo das Spiel hinführt. Und ich finde insbesondere die Sizilianer können nochmal sehr gut dieses Knight All-In am Anfang der Ritterzeit, weil im Zweifel deine Farms dann nochmal länger halten und du weniger Holz ausgeben musst fürs Reseeden. Und dann baust du halt noch einen Stall davon und kannst dann ja noch mehr Knights spielen, die dann auch weniger Bonusschaden nehmen und dann echt unangenehm zum Kontern sind. Und das ist halt was, wo Sizilianer nochmal eigentlich, finde ich, einen ganz guten Powerspike haben im Spiel. Aber man kann halt wirklich auch alles andere mit denen machen, je nachdem, worauf man trifft. Ich bin immer so unentschlossen mit dieser Zivilisation, was ich jetzt von dem Ganzen halten soll. Deswegen, glaube ich, sind die auch so unbeliebt. Weil du halt nichts so Richtiges hast, wo man sagt, so, das ist so das Optimum gewissermaßen. Weil ja, du kannst auf Knights gehen, aber wenn dein Gegner das Gleiche macht, habt ihr wahrscheinlich gleich gute Knights. Da hast du ja nichts davon, weniger Bonusschaden zu nehmen. Und wenn dein Gegner tatsächlich irgendwie einen Bonus auf Knights hat, bist du halt schon hinten. Und das Gleiche gilt auch für Crossbows. Du hast halt keinen wirklichen Bonus auf die Crossbows. Dir fehlen sogar Upgrades. Und deine Wirtschaft dahinter, da, beziehungsweise die Wirtschaftsboni, die Sizilianer haben, spielen halt da auch auf einmal keine so große Rolle. Und dann ist man halt auch so ein bisschen hinten dran. Deswegen fühlt sich das alles halt nicht so richtig toll an.
Ja, und hinzu kommt, dass halt eine weitere Stärke der Sizilianer eigentlich auch ihre Infanterie irgendwo ist, zumindest vom Tech-Tree her. Und wir wissen ja alle, dass Infanterie-Zivilisationen jetzt nicht unbedingt die allerstärksten sind, weil diese Option von gekonnten Spielern relativ gut ausgekontert werden kann. Da hast du halt so einen Tech-Tree vor dir, der im besten Fall generisch ist und Boni, die du nicht so richtig ausnutzen kannst und schon hast du Nachteile im Vergleich zu anderen Zivilisationen. Aber das gilt immer nur dann, wenn der Gegner halt auch wirklich weiß, was er tut und wie er das ausnutzen kann. Ich glaube, in einem, sag mal, völlig durchschnittlichen Spiel mit durchschnittlich erfahrenen Leuten sind die Sizilianer, also so Leute wie ich zum Beispiel, ne, die können auf jeden Fall auch mit den Sizilianern ein gutes Match haben und wenn sie gut spielen, dann auch die meisten Gegner besiegen. Anders sieht's halt eben bei den Profis aus Gründen aus. Und diese Gründe, vielleicht sollten wir die jetzt mal ein bisschen systematischer angehen, weil ich glaube, wir haben mittlerweile fast jeden Bonus einmal benannt und dass wir sie jetzt mal richtig ausdifferenziert haben. Mit welchem möchtest du denn anfangen? Ich glaube, Dungeons haben wir jetzt öfter gesagt und das mit der Nahrung.
Wir haben, glaube ich, wirklich jetzt schon alles öfter gesagt. Ja. Wir können das ja einfach jetzt mal der Reihenfolge nach durchgehen, wie es im Tech-Tree steht. Hast du den Ingame-Tech-Tree vor dir oder die Website?
Ich habe die Website vor mir.
Ich habe natürlich vorbereitet, wie ich bin, den Ingame-Tech-Tree vor mir. Und da beginnen wir tatsächlich mit dem einzigen Bonus, den wir noch nicht benannt haben. Und zwar, dass Burgen und Town-Center schneller gebaut werden. Burgen 50% schneller, was glaube ich auch mal 100 waren, kann das sein. Und Town-Center 100% schneller, außer dem ersten aufgenommen.
Ja, und jetzt ist die Frage, was genau bringt es? Also, dass Dorfzentren doppelt so schnell gebaut werden. 100% heißt ja doppelt so schnell. Das ist vor allen Dingen ein Bonus, der sinnvoll ist, wenn man boomt, weil man da einfach schneller die Dorfzentren hat und früher anfangen kann, daraus Dorfbewohner zu produzieren. Soll heißen, dieser Bonus, den kann man umrechnen in Villagern, wenn man so möchte, und einen wirtschaftlichen Vorteil. Der andere Vorteil ist natürlich, wenn man irgendwie riskantere Dinge tut und irgendwo mitten auf dem Feld mit irgendwelchen Forward-Villagern ein Dorfzentrum bauen will, weniger Idle-Time. Oder du kannst halt auch schneller einfach mal irgendwo ein TC hochbringen, hatte ich letztens in einem Spiel, ne, da habe ich irgendwie mit Spaniern gespielt gegen Vietnamesen und ich hatte den total kontrolliert und habe ich einen Moment lang seine Crossbows aus den Augen verloren und habe gedacht, oh, ich wette, der geht da oben rum, meine Armee ist jetzt auf der anderen Seite und meine Mange, ich baue mal schnell ein TC dahin, um mich zu schützen, falls er da jetzt auftaucht, ich will da eh hin, und dann baue ich das TC und ich baue es und dann kommen so die Crossbows und sie kommen näher und sie schießen und jetzt baut doch endlich fertig. Da habe ich mir gedacht, wenn ich Sizilianer wäre, wäre ich schon längst im Dorfzentrum. Also in solchen Momenten ist es auch ganz praktisch.
Ja, das ist tatsächlich ein Bonus, den finde ich einfach sehr nett, dass die Town Center schneller gebaut werden. Vor allem, wie du gesagt hast, für Boom-Spiele dass man dann halt auch einfach mal weniger Villager nehmen kann, um das TC zu bauen. Und dafür, wenn das steht, dann vielleicht ein bisschen mehr Nahrung oder Holz hat, Felder oder um da mehr Wills rausbauen zu können, ist tatsächlich eine schöne Sache. Oder auch einfach, ja, dass es schneller steht, wenn die Ressourcen schon da sind, man mehr Wills dafür nehmen kann. Auf die Burgen auf der anderen Seite, dass die schneller gebaut werden, weiß ich nicht so recht. Also auf 50% sind insofern immer noch super viel, dass ich selbst sagen würde, die Standardburg im Spiel wird schon zu schnell gebaut. Von daher finde ich diesen Bonus, ja, einen, den man noch weiter nerven musste. So, ich hab's gesagt, Sizilianer immer noch zu stark in dieser Hinsicht. Ich finde, es ist so frustrierend, gerade in so Nomad-Szenarien, wo man ja ständig Castle droppt oder so und das Spiel dann nur deswegen entschieden wird, weil mein Gegner halt leider Sizilianer ist und mit 3 Villagern seine Burg schneller baut als ich mit 20, ja, nachdem er später angefangen hat. Und das ist sehr frustrierend. Vor allem, wenn auch so ein Sizilianer mal wirklich zuerst anfängt, du hast ja überhaupt keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Also, wenn der nicht nur mit 3 Wills baut, dann kannst du auch deine ganze Armee dahin schicken, die Burg geht noch hoch.
Genau, das ist das Problem. Du hattest ja vorhin schon gesagt, das war früher mehr, als die Zivilisation rauskam, waren es halt wirklich 100%. Also auch die Burgen wurden doppelt so schnell gebaut. Und das hat dazu geführt, dass du zu, also quasi garantiert deine Burg hochbekommen hast, obwohl du viel zu wenig da rein investieren musst, weil du nur ein paar Dorfbewohner brauchst. Selbst wenn du verlierst, ne, deine 5 Dorfbewohner, mit denen du deine Speedy Gonzalesburg da baust, dann lohnt es sich, weil du dem Gegner halt einen Teil seiner Base kaputt machst, vielleicht ein Dorfzentrum angreifst und auch wenn du keine Villager killst, der Schaden, den du damit anrechnest, der ist immer sehr viel höher als das, was du da investiert hast. Quasi garantiert. Und das ist schlecht. Wir wissen ja, wie sehr wir immer über Spanier auch auf Nomad und so schimpfen, weil die Spanier auch schneller bauen und man das nicht verhindern kann. Mit den Sizilianern war es einfach gefühlt noch schlimmer. Und ob es jetzt 100% oder 50% sind, ändert darin nur geringfügig etwas, weil woran wir uns ja stören, sind alle Spielzüge in Age of Empires 2, die so stark sind, singulär gedacht, dass du damit etwas vom Gegner unproportional viel zerstören oder verhindern kannst. Und wenn du instant deine Burg vor die Base deines Gegners setzen kannst und damit alles zunichte machst, was der sich strategisch gemacht hat, dann macht das Spiel halt einfach schlechter, finde ich. Und Burgen sind, hast du ja auch schon gesagt, ist es zumindest mal in unserer Community hier, in der Podcast-Community, ja schon durchaus umstritten, ob die überhaupt nicht schon schnell genug gebaut oder zu schnell gebaut werden. Ich glaube, die Pros sehen das nicht so, aber die können damit halt auch ein bisschen anders umgehen. Ich mag einfach grundsätzlich nicht Boni, die beschleunigen, wie schnell Burgen gebaut werden. Überhaupt nicht.
Ja. Also, wenn man die Zivilisation selber spielt, ist das natürlich was einem total viel bringt, als ein defensiver Mechanismus auch, um sich nochmal Deckung zu verschaffen an einem bestimmten Punkt oder auch in der Offensive. Also, wir wollen das ja mal, wenn wir die Zivilisation sprechen, jetzt hier aus dieser Perspektive sehen und das ist natürlich toll in dem Fall, ne? Wenn man da irgendwo mal so in Windeseile eine Burg hinstellen kann, halt auch für die Arbeitszeit von den Villagern, die dann nicht ewig lang damit verbringen, diese Burg zu bauen, sondern auch schneller wieder was anderes tun können, ist das natürlich ein wunderbarer Bonus. Die andere Seite freut sich da oftmals weniger drüber. Gerade auch, wenn man irgendwie eine bestimmte Stelle angreift gegen einen Sizilianer und hat da jetzt sehr viel in Push investiert und andere Zivilisationen hätten auch gegen diesen Push keine Chance, eine Burg hochzukriegen. Und ein Sizilianer schafft es dann halt doch noch irgendwie.
Ja.
Das kann frustrierend sein. Aber irgendwo muss man halt sagen, na gut, es ist ein Bonus dieser Zivilisation und sie fällt jetzt nicht gerade durch eine übermäßig hohe Winrate auf. Irgendwas muss sie halt haben, was für sie spricht, auch wenn es sich in dem Fall als Gegner ein bisschen schlecht anfühlen kann.
Ja, genau. Und in die gleiche Kerbe schlägt ja ein anderer Zivilisationsbonus. Ich hoffe jetzt, das ist auch der nächste in deiner Liste mit den Extrasteinen.
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, aber wir nehmen den jetzt, weil der passt ganz gut dazu. Denn die Sizilianer starten mit 100 Steinen mehr, als man das üblicherweise tut. Eine Standardzivilisation der normalen Settings startet mit 200 Steinen. 200 Steinen, das sind 2 Dorfzentren, wenn man in die Ritterzeit kommt, solange man seinen Stein behält, oder ein Turm für 125 Steine, dann behält man noch 75 Steine übrig und kann sich irgendwie mit 2,5 Villager noch die restlichen Steine holen, um wenigstens ein TC bauen zu können, irgendwie so. 300 Steine, das kommt dadurch zustande bei den Sizilianern, dass die ja eben keinen Turm mehr haben, sondern das Turmgebäude durch sogenannte Donjons ersetzt wurden. Und Donjons kosten mehr Stein. Und damit die Sizilianer nicht ironischerweise durch einen Tower Rush sterben, also sich verteidigen können gegen Tower Rushes mit ihren eigentlich sehr viel stärkeren Türmen, brauchen sie dieses zusätzliche Stein. Das passt aber auch zu dem Bonus, den du vorhin genannt hast, mit den Burgen, die schneller gebaut werden, weil Burgen natürlich auch Stein kosten. Und wenn man 300 Stein zu Spielbeginn hat, hat man fast eine halbe Burg. Und so ist es für die Sizilianer auch sehr naheliegend zu sagen, gut, ich spiele keine Donjons, sondern ich spiele halt auf eine Burg, um zum Beispiel defensiv zu spielen oder extrem aggressiv.
Ich finde, dieses zusätzliche Stein ist was, was den Sizilianern eigentlich sehr viele Optionen eröffnet. Das ist ja auch was, was sie früher nicht hatten. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Veränderung, die sie je erfahren haben, dass sie jetzt mit mehr Stein starten. Weil es einmal dafür sorgt, dass man einen Dungeon bauen kann und danach noch ein Town Center, was ja anderen Zivilisationen verwehrt ist, die vielleicht nur einen Turm haben, der eigentlich günstiger ist als ein Dungeon, aber trotzdem reicht es dann nicht mehr für ein TC. Die Sizilianer können tatsächlich beides machen. Das finde ich sehr schön. Das passt zu dieser Zivilisation. Gibt ihnen auch noch so einen schönen Bonus, dass man einfach sagen kann, okay, ich kann in der Feudalzeit sicher sein mit diesem Turm und trotzdem muss ich nicht meine komplette Wirtschaft dafür aufopfern. Und auf der anderen Seite fügt sich das aber für geschlossenere Maps auch sehr gut mit ihren Wirtschaftsboni beziehungsweise dem einen Wirtschaftsbonus zusammen, weil man durch den ja unter Umständen ein bisschen Holz spart und dann direkt sagen kann, okay, ich gehe auf 4 TCs, ich habe bereits das Stein dafür.
Mhm. Ja, guter Punkt. Die Donjons kosten 175 Stein und sehr viel mehr Holz, als es normale Türme tun. 75 Holz, ich muss gerade nachgucken. Und das ist eine echt beträchtliche Summe an Ressourcen. Erst recht, wenn man es zusammenzählt, aber auch schon allein das Stein. Und das wiederum bedeutet, dass man auch mit 300 Startsteinen nur ein Donjon bauen kann und nicht etwa zwei. Diese Gebäude sind von ihren Statuswerten halt sehr viel stärker als Türme. Aber das Problem bei Türmen ist ja, ich bin ja mittlerweile hier erwiesenermaßen der Tower Rusher schlechthin. Du willst natürlich mit Türmen strategisch spielen und es bleibt eigentlich nie bei einem Turm, sondern wenn du Tower Rush, dann willst du viele Türme spielen und den Gegner von Ressourcen abhalten und dich mit den Türmen gegenseitig decken und du willst Willfights irgendwie provozieren, um den Gegner möglichst lang zu idlen und all diese Dinge zu tun. Und auch wenn das Donjon zwar der Turmersatz vom Tech Tree her bei den Sizilianern ist, nimmt das Donjon eine fundamental andere Rolle ein, gemessen daran, wie mobil eigentlich Türme von uns genutzt werden bei Tower Defenses oder auch bei Tower Rushes. Mit dem Donjon kannst du das schlichtweg nicht machen, weil du diesen Stein nicht in derselben Effizienz, und also Stein und Holz, diese ganzen Ressourcen nicht in derselben Effizienz anschaffen kannst wie bei einem Tower Rush. Das heißt, ich hab immer das Gefühl, so cool das am Anfang klang mit dem Donjon und Donjon Rushes zu machen, das hat sich einfach nicht durchgesetzt, weil diese Gebäude viel zu teuer sind und auch zu lang gebaut werden müssen für den Ertrag, die sie dann bekommen, weil man sich mit den schwächeren Gebäuden, wenn man das sinnvoll macht oder gut durchdacht macht, besser dagegen verteidigen kann als mit den Stärken, wenn man angreift.
Ja, die Stat-Unterschiede zwischen Castle und Dungeon sind auch einfach nicht groß genug, was das angeht.
Meinst du jetzt wirklich zwischen Burg? Zwischen
Castle und Dungeon erst recht, aber ja. Ich meine zwischen einem Turm und einem Dungeon, ja, genau. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von einem Turm, was HP und Damage-Output angeht, ist halt einfach besser als das von einem Donjon. Und insofern ist das gerade in der Feudalzeit echt problematisch. Also der Donjon kriegt dann in weiteren Zeitaltern immer noch mal ein bisschen Leben und Zusatzpfeile obendrauf. Aber in der Feudalzeit ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber einem Turm echt schlecht. Und dementsprechend muss so ein Sizilianer da eben, wenn man wirklich damit vorgehen und rushen möchte, einiges mehr investieren, hat dafür aber auch den Vorteil, dass man dann eben aufgrund der Eigenarten dieser Donjons auch direkt Militär da vorne rausbauen kann. Also mit einem normalen Tower Rush muss man sich ja überlegen, baue ich noch irgendwie Man-at-Arms dazu, um das Ganze ein bisschen abzusichern. Und beim Dungeon Rush kannst du halt theoretisch erstmal vorne den ersten Dungeon bauen, vielleicht eine Stelle, wo er nicht direkt entdeckt wird oder so. Und dann baust du da die Unique Unit der Sizilianer, die Sergeants, raus und hast dann ein bisschen Deckung, um dafür zu sorgen, dass der nicht direkt abgerissen wird, aber auch um weitere von den Dungeons danach noch zu bauen. Da kann man sich auch wieder so eine kleine Ersparnis machen, aber natürlich auf Kosten dessen, dass man da ein ganzes Risiko mitnimmt, denn ja, man hat dann eben diese Deckung nicht von Anfang an. Der anderen Seite spart man sich halt auch die Baracke als Gebäude und kann mit dem Dungeon dann vielleicht schon ein bisschen früher angreifen, wie man das eben von einem normalen Tower Rush, der jetzt ohne Man-at-Arms daherkommt, kennt.
Ja, dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis wird bei den Sizilianern noch einmal dadurch verkompliziert, so in der mentalen Aufrechnung, dass ein Dungeon-Rush theoretisch ja gar nicht mit Dorfbewohnern gemacht werden müsste, weil, und da kommen wir zu einer sehr einzigartigen Spielmechanik, die Spezialeinheit, die Sergeants, die du da aus dem Dungeon bauen kannst, die können selbst neue Dungeons bauen und auch Dungeons reparieren, wenn ich mich nicht täusche. Und es ist eine Militäreinheit, die ein Gebäude bauen kann. Zum Glück nur Dungeons. Aber für das Kosten-Nutzen-Verhältnis bedeutet es, du hast halt keine Villager-Idle-Time, nachdem du den ersten Dungeon gebaut hast, um daraus Sergeants zu erschaffen. Und das hatte sich damals, als ich das gehört hatte, für mich sehr, sehr gefährlich angehört. Der Gedanke, einen solchen Schaden anzurichten, ohne wirtschaftliche Einbußen zu machen, weil du sozusagen die Mehrbelastung durch die höheren Ressourcen ja ausgleichst dadurch, dass du keine Villager brauchst, die tatsächlich die Türme bauen und reparieren, also die auch beim Towerfight zum Beispiel nicht sterben, das klang für mich im ersten Moment so unfassbar stark. Und das war es, glaube ich, auch eine Zeit lang. Aber Sergeants sind mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, einfach auch in der Feudalzeit nicht mehr so stark, dass man das Gefühl hat, dass es sich tatsächlich lohnt, mit ihnen Gebäude zu bauen oder sie zu erschaffen. Weil in der heutigen Meta dieses frühe Hochklicken und dann baue ich halt eine Mange und töte halt irgendwelche Feudal Age Dungeons mit Repairvilles, ist einfach stärker als zu versuchen, Sergeants zu bauen, um irgendwie da noch weitere Dungeons zu bauen. Also ich verurteile mich quasi durch das Investment in die Spezialeinheit und weitere Dungeons dazu, lange in der Feudalzeit zu bleiben, während mein Gegner durch wesentlich geringeres Investment schneller in die nächste Zeit kommt, um mich dann zurückzuschlagen.
Ja, die ersten Dungeons müssen halt direkt richtig sitzen, ne? Dass dem vielleicht Farms abgeschnitten werden, Goldstein, dass er nicht so schnell hochklicken kann. Ansonsten hat man da ein Problem mit diesem großen Investment, genau wie du gesagt hast. Kommt halt immer drauf an, wie die gegnerische Map aussieht, aber das ist generell ja ein Problem von Tower Rushes geworden und warum man die aktuell gerade auf Arabia und so im Grunde nicht mehr sieht. Man scoutet halt nicht mehr, bis es zu spät ist, ja. Sondern man findet irgendwie so kurz vor Feudalzeit mal seinen Gegner und dann kann man halt mit Wild schon nicht mehr losrennen zum Tower Rushen, das geht ja nicht mehr. Das ist viel zu spät und wenn man dann erstmal auf gut Glück in die falsche Richtung gegangen ist, dann hat sich's auch schon erledigt. Und das gleiche Problem hat halt der Dungeon Rush.
Ja gut, ich meine, wenn du dir vornimmst, einen Dungeon Rush oder überhaupt mit einer Zivilisation Tower Rush zu machen, dann wirst du natürlich nicht erst dein Deer pushen, sondern erst den Gegner scouten, damit das hinhaut.
Ja, dann bin ich halt auch schon hinten wirtschaftlich.
Aber das ist also, es halt, genau. Also du bist dann automatisch in der Bringschuld und du weißt, du musst schon anfangen zu kompensieren. Dein Rush muss echt reinhauen, weil sonst bist du hinten. Deswegen macht's ja keiner. Mal gucken, ob sich was jetzt ändert. Wir nehmen das ja hier im April 2024 auf. Wir haben schon erfahren, dass in dem Public Update Preview vom April, da stand in den Patch Notes drin, dass Türme wieder günstiger werden. Allerdings nicht vom Stein, sondern von ihren Holzkosten. Jetzt nicht unwesentlich.
Und Dungeons sollen schneller gebaut werden.
Wirklich? Auch? Ah, okay.
Ja.
Naja, gut. Jedenfalls, ich frage mich halt, ob dieses Holzersparnis irgendeinen Unterschied macht, weil ich glaube, wenn du Tower Rushes wieder zurückholen willst, dann nicht indem du das Holz vom Turm reduzierst, sondern indem du Stein reduzierst oder sie stärker machst.
Ja, irgendwie sowas müsste es sein. Ja, mittlerweile, was ja früher auch nicht ging, kann man in Dungeons ja sogar Speere bauen. Also die ganze Spearman-Line neben den Sergeants, so dass man da noch ein bisschen ein weiteres defensives Tool für hat. Oder auch, wenn man Tower rusht und ein Gegner baut Scouts, hat man damit eine noch kosteneffizientere Verteidigung für die eigenen Villager, als die Sergeants das wären. Dafür kann man halt keine weiteren Dungeons mit den Speeren bauen.
Ja, weißt du denn eigentlich, was der Grund dafür ist, dass man Speere aus Dungeons bauen kann? Ist es, weil man das Gefühl hatte, man braucht eine zweite Einheit, die dort entsteht? Oder ist es eher, weil man gesagt hat, Dungeon und Baracke, das verträgt sich nicht so ganz? Und deswegen will man trotzdem die Möglichkeit haben, gegen feindliche Späher irgendwie ankommen zu können, ohne erst in eine Baracke investieren zu müssen.
Also ich hätte jetzt gedacht, dass es Letzteres ist. Einfach so dieses wirtschaftliche, so viele Ressourcen am Anfang der Feudalzeit auszugeben für unterschiedliche Gebäude. Und dann braucht man halt doch noch weitere, um alle Einheiten bauen zu können, die man braucht. Da ergibt es für mich schon Sinn zu sagen, okay, aus dem Dungeon kann ich dann zumindest mal noch ein bisschen was Defensives bauen gegen Scouts. Das ergibt schon sehr viel Sinn für mich. Ich glaube, es war auch früher so, dass man mit einem Dungeon nicht hochklicken konnte. Also, dass das kein Feudal-Age-Gebäude war, was man bauen konnte. Und das hat dann als eines von zwei gezählt, mit denen man ins Castle-Age hochklicken kann. Das geht mittlerweile ja auch.
Ja, das stimmt. Sowohl Sergeants als auch Speerkämpfer in der Feudalzeit sind natürlich extrem anfällig gegenüber Fernkampfeinheiten. Und das ist etwas, wogegen sich die Sizilianer sehr schwer tun würden, wenn sie irgendwelche speziellen Strategien, die auf reinen Dungeons oder so etwas beruhen. Also auch so ein defensiver Dungeon, das war ja mal so ein Ding, dass man gesagt hat, man baut direkt einen defensiven Dungeon, quasi preemptive auf Holz und Gold, damit man das sicher hat und versucht dann irgendwas Aggressives dahinter zu spielen. Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist halt, man gibt halt einerseits erstmal viele Ressourcen aus, um einen Teil der Map zu sichern und der andere Teil der eigenen Map ist dann aber eher vulnerabel. Plus, man muss halt trotzdem, wenn man irgendwelche anderen Einheiten außer Sergeants und Speerkämpfer aufs Feld bringen will, immer noch in eine Baracke investieren und dann in das nächste Gebäude, das man baut.
Nee.
Wie nee?
Das kann der Dungeon mittlerweile auch. Der ersetzt dahingehend die Baracke auch komplett.
Ach, du brauchst also die Baracke gar nicht mehr.
Brauchst sie nicht mehr. Du kannst von da aus auch Stall und Archer entspawnen.
Also das war aber lange Zeit ein riesiges Problem. Weil du...
Das kam alles gleichzeitig. Dass du Speere daraus bauen kannst, dass du zum Hochklicken nehmen kannst und dass du danach auch Range und Stall bauen kannst.
Das ist eine wunderbare Änderung. Ich habe die irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen, aber wir haben ja schon etabliert, dass ich sie auch nicht spiele. Das riesige Problem dabei war, dass man initial vielleicht einen Vorteil dadurch hatte, dass man einfach einen gesicherten Teil der Wirtschaft hatte. Aber in Wirklichkeit, da der Gegner, der halt halbwegs mobil spielt und das versucht zu umgehen und andere Teile der Wirtschaft harasst, der wird halt viel früher die Feudalzeitarmee auf dem Feld haben, als es der Sizilianer hat. Und das ist ein viel größerer Nachteil, als es einen Vorteil bringt, einen Teil der Wirtschaft abzusichern. Es ist ja oftmals, das Age of Empires 2, auch ein Numbers-Game. Das heißt, wenn du da Archer gegen Archer spielst, dann gewinnt in aller Regel bei halbwegs gleichem Micro derjenige, der mehr von den Archern hat. Und das kann durch Upgrades so ein bisschen ausgeglichen werden, aber auch nur bis zu einem gewissen Teil. Und wenn du aber erst noch gerade deine Baracke baust, während der andere Gegner schon anfängt, seine Archer zu produzieren oder Scouts zu produzieren, hast du natürlich ein Problem. Und das ist jetzt dadurch, Gott sei Dank, behoben. Interessant. Finde ich sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Das eröffnet halt ja, so ein paar Optionen mehr am Anfang der Feudalzeit und eben gerade auch diese von Hera damals angesprochene defensive Strategie, direkt mal mit einem Dungeon zu eröffnen und damit einen großen Teil seiner Eco abzudecken. Und dann kann man danach ja immer noch, wenn die Wirtschaft gut aussieht, mal gerade einen Stall bauen. Für Archer wird es dann tendenziell zu spät sein, um auch eine Masse zu kriegen. Oder man guckt direkt in Richtung Ritterzeit. Ich glaube, das waren damals so die Gedanken. Aber ich sag mal, wir haben das jetzt nicht sonderlich oft gesehen seitdem.
Ja, natürlich nicht. Also ich bitte dich, du gibst 175 Stein aus. Und das tust du nicht, damit du... Also ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist zu diesem Zeitpunkt im Spiel, Anfang der Feudalzeit. 175 Stein und 75 Holz auszugeben. Klar, du hast damit auch eine Baracke, so eine halbe zumindest, aber was du ja nicht in dem Dungeon erforschen kannst, falls du auf Infanterie gehen willst, ist ja die ganzen Upgrades, die du für deine Infanterie brauchst oder brauchen könntest. Also du kannst ja wirklich nur diese zwei Einheiten da drin erschaffen. Und es ist immer noch eine verdammt teure Baracke. Also eine normale Baracke zu bauen, ist immer sehr viel besser, als dieses Dungeon zu bauen. Insofern, ich sehe es einfach. Nicht so, wie wir dieses Spiel spielen.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Da passt das nicht so richtig rein. Wenn man so an die Mule Cards denkt, die auch ein anderes Gebäude ersetzen, die sind noch nah genug an dem dran gewissermaßen, auch was die Investitionen angeht, zahlen sich dann ja sogar relativ bald aus. dass das ein Ersatz ist, der ist okay, der ist sogar recht stark. Aber der Donjon in dem, was er tut und was er kostet, ist halt so weit von dem Turm weg, dass und auch von der Baracke, dass er keine dieser Rollen so richtig erfüllen kann und dann einfach nicht zu dem passt, wie das Spiel sonst gespielt wird. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Der müsste davon, glaube ich, noch weiter weg, sodass er in irgendeiner Funktion stärker wird und dann halt eine ganz neue eigene Rolle kriegt. Aber ich weiß auch nicht, wie die aussehen sollte.
Na, vielleicht so wie bei, wer sind das jetzt, die Armenier oder die Georgier, die die Wehrkirchen haben, die die Wirtschaft drumherum stärker machen?
Ja, die Georgier, vielleicht sowas.
Vielleicht sowas in der Art, ja, das könnte nochmal interessant sein. Ich meine, der Gedanke ist ja wirklich gar nicht so dumm. Ein Teil der Wirtschaft absichern, damit man dahinter irgendwie super aggressiv spielen kann. Jetzt, wo du die Baracke nicht mehr brauchst, kannst du das ja tatsächlich auch umsetzen. Aber das Riskante daran ist, dass diese Art der Strategie, die sitzt auf einem ganz krassen Timer. Denn irgendwann wird die Wirtschaft unter diesem Donjon immer ineffizienter. Also das Gold, das du damit schützt, ist irgendwann leer und dann musst du woanders hin. Und dann das Holz, das du drumherum abbaust, das wird immer weiter weg sein von dem Donjon und kann dann immer weiter auch oder besser von irgendwelchen Archern oder so etwas geranged werden, wenn deine Dorfbewohner daran arbeiten. Oder im Zweifel musst du sogar die Woodline wechseln, weil die Woodline einfach weg ist. Und dann steht da halt die ganze Zeit einfach ein Donjon drumrum und für den Rest des Spiels schützt es nicht mehr wirklich deine Wirtschaft. Es schadet dir nicht aktiv, aber den Vorteil hast du wirklich nur für eine gewisse Zeit und danach musst du deine Wirtschaft wieder umdisponieren und anders ausrichten und plötzlich bist du wieder vulnerabel. Und da, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber ich habe das Gefühl, es geht alles mit so einem gewissen Risiko einher und sind die Sizilianer so stark, dass sie daraus einen derartigen Powerspike ausnutzen, dass sie die Gegner besiegen können? Ich glaube nicht, weil die Stärke kommt ja eher erstmal daher, dass sie nur einen Teil ihrer Wirtschaft schützen, einen Teil ihrer Wirtschaft wohlgemerkt, aber ihr Militär ist ja immer noch absolut generisch.
Ja, genau. Also, wir kommen noch da der Sache nicht so richtig näher. Dann würde ich sagen, gucken wir mal auf die nächsten Boni. Und da hätten wir zum Beispiel, dass die Farm-Upgrades ganze 125% mehr Nahrung auf die Farms geben. Also über das Doppelte von dem Effekt, was man eigentlich bekommen würde. Und das ist wirklich ein nennenswerter und effektiver Wirtschaftsbonus. Setzt natürlich voraus, dass man die Farm-Upgrades erstmal macht. Das kommt nicht ganz kostenlos, aber die Sizilianer als größtenteils ja wohl Kavallerie-Zivilisation machen das ja im Normalfall schon, gerade in der Feudalzeit erstmal. Und mit dem in der Ritterzeit kann man sich dann ohnehin etwas Zeit lassen, denn die Farms aus der Feudalzeit halten ja noch. Von daher läuft das eigentlich ganz gut, was so die Sizilianer-Boni angeht. Das ist einer, der tatsächlich mal in jedem Spiel gut was bringt.
Das auf jeden Fall. Dieser Bonus oder diese Veränderung des Bonuses, das war ja vorher einfach nur 100% mehr, einfach nur, sage ich, jetzt sind es 125%. Das ist einer dieser vielen Veränderungen der Zivilisationsboni, die gleichzeitig stattfand mit dem Dynasties of India Add-on oder DLC, weil da kam das dann auch mit den Castle Nerf, also mit der Geschwindigkeit, wie sie gebaut werden können und. Das heißt, die Sizilianer haben da innerhalb ihrer Boni so etwas wie ein Rework bekommen, um sie spielbarer zu machen. Und ich finde es halt echt interessant, dass ein Gedanke war, hey, wir geben Feldern doppelt so viel Nahrung. Das reicht noch nicht für die Sizilianer. Sie brauchen nochmal 25% drauf. Das hat für mich irgendwie so ein bisschen gezeigt, Leute, wir wissen echt nicht, wie wir die Sizilianer noch stärker machen können. Also müsst ihr gefühlt nie wieder Holz für Felder ausgeben.
Ja, das, ich glaube, wird am Ende hin auch wieder unnötig und zu viel, weil kein Spiel dauert so lang. Also gerade mit den Sizilianern jemals Crop Rotation zu machen, ich will gar nicht wissen, wie lange ein Spiel sein muss, damit sich das irgendwann mal auszahlt. Ich glaube, bei normalem Crop Rotation sagt man ja schon, das Spiel muss ab da mal mindestens noch eine Stunde gehen. Aber bis dahin ist das, finde ich, wirklich ein toller Bonus, weil der einem ein paar Optionen einfach schafft, was Holz angeht. Normalerweise ist es ja so, man erforscht Horsecollar Anfang der Feudalzeit und muss dann trotzdem Anfang der Ritterzeit direkt die Felder reseeden. Und dann fehlt einem so ein bisschen Holz für vielleicht noch ein weiteres Towncenter, für Rekrutierungsgebäude oder mal noch für ein anderes Upgrade. Und mit den Sizilianern funktioniert das aber ganz wunderbar. Da hat man ein bisschen länger die Farms kann dadurch erstmal noch mehr andere Gebäude bauen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich finde, die Night All-Ins funktionieren mit denen sehr gut aufgrund mehrerer Faktoren. Der hier ist einer davon. Man kann sich vielleicht noch ein paar Zusatzfarms leisten.
Sag
mit
das
einem
doch
PC.
Nicht. Bring doch die Leute nicht auf Gedanken, Mann. Die spielen doch alle auf meinem Elo.
Ich dachte, du hast deinen Konter gefunden.
Ja, aber wenn ich Random Stuff kriege, dann kann ich keine Cavager spielen. Dann kriege ich Bengalen oder so einen Scheiß. Wobei, damit ging's ja noch.
Spielst du Elephant Archer?
Ja, genau.
Jedenfalls, man hat da ein bisschen Holz über und man kann dann ja an der Stelle auch ganz wunderbar noch weitere TCs bauen. Hier kommt eben das Zusatzstein auch zum Tragen, falls man direkt auf 4 gehen will oder auch schon Dungeon gebaut hat. Und bis dann später das Spiel so weit ist, dass es interessant wird, Heavy Plow zu erforschen, nämlich wenn die Horsecollar-Felder auch langsam auslaufen, dann hat man auch wieder ein bisschen mehr Ressourcen drin, denn man hat ja gerade die ganze Zeit gespart und dadurch noch ein bisschen effektivere Wirtschaft. Also ich finde, diesen Bonus darf man gar nicht so sehr einfach nur sehen, ja, ich spare halt ein bisschen Holz oder so, sondern man kann dieses Holz eben auch viel früher wieder reinvestieren. Und deswegen ist das tatsächlich ein Bonus, den ich echt gut finde und der gerade am Anfang der Ritterzeit nochmal so einen kleinen Boost gibt.
Genau. Sehe ich auch so. Das ist ein sehr toller Bonus. Vielleicht auch dringend notwendiger für die Sizilianer. Aber interessanterweise passt das so ein bisschen zu dieser Dungeon-Psychologie, weil du fühlst dich halt auch sehr schlecht, wenn du keinen Horsecollar machst und dann Farms seedest, wenn du irgendwie aus irgendeinem Grund das tun musst. Und deswegen ist dieses Upgrade ja ein Must-Have-Upgrade eigentlich mit den Sizilianern, weil du sozusagen auch deinen Bonus erstmal in der Feudalzeit verlierst. Und dieser Bonus ist, glaube ich, in der Feudalzeit so da am wichtigsten. Also später auch sehr wichtig, aber da am effizientesten, langfristig gesehen. Und so ein bisschen, das meinte ich mit dem Vergleich zu den Dungeons, du investierst halt erstmal etwas, wo andere Zivilisationen es nicht unbedingt machen. Obwohl du direkt einen Vorteil daraus hast, hast du auch einen Nachteil, weil du erstmal Ressourcen ausgeben hast, wo dein Gegner es vielleicht nicht getan hat, wenn er irgendwie super low eco spielt. Ich glaube zwar, dass das Investment in Horsecollar echt vertretbar ist, aber wenn der Gegner es schafft, dich in eine Situation zu bringen, dass du dir schlichtweg Farms bauen musst und Horsecollar noch nicht haben kannst, weil du noch in der Feudalzeit bist, weil du noch in der dunklen Zeit bist, dann fühlst du dich sehr, sehr schlecht. Dass du irgendwie, das ist schon wieder irgendwie ein Bonus der Sizilianer, der dann nicht genutzt wurde.
Ja, aber wie oft kommt das vor? Also das ist ja wirklich, da bist du heavy gelenkt worden oder sonst was, oder das ist eine sehr merkwürdige Map.
Ja, na klar, aber ich rede jetzt nicht unbedingt von deinem oder meinem Elo. Ich rede jetzt von eher unterem Elo und da spießt du halt auch mal 25 Pop ab, ne? Weil du ja noch nicht die Build-Orders so gut kannst und so etwas. Ja, und dann hast du halt schon Farms geseedet natürlich. Oder du spielst halt irgendwelche Maps, wo das halt eher gängig ist, dass man fast castet oder so etwas. Und da brauchst du ja auch schon mal Farms oftmals. Und dann ist dieser Bonus auch schon ein bisschen weird, ne? Also ist es ein super Bonus für Metaspiel auf offenen Maps. Aber überall anders, finde ich, wird dieser Bonus halt, also da musst du schon echt ordentlich gucken, wie du den nutzen kannst oder wo du vielleicht auch drauf verzichtest. Auf jeder Map, auf der du keine Farms baust, weil du zum Beispiel Schorfisch sammeln gehst oder mit Fischerbooten arbeitest und eigentlich keine Farms bauen willst, haben die Sizilianer effektiven Bonus weniger.
Ja, gut. Das Gleiche gilt ja auch für die ganzen Zivilisationen mit Wasserboni andersrum. Mhm. Also
ja.
Ja. Trotzdem würde ich dabei bleiben wollen, einer der besseren Sizilianer-Boni.
Der beste Sizilianer-Boni. So weit gehe ich sogar.
Oha. Ja gut, dann wohl der beste. Und damit kommen wir zum letzten Bonus der Sizilianer, und zwar demjenigen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Sizilianer denke, trotz dem tollen Farmbonus, den wir gerade als den besten festgelegt haben, denke ich immer zuerst mal daran, dass die Einheiten der Sizilianer, also die Landmilitäreinheiten, außer den Belagerungseinheiten, 33% Bonusschaden ignorieren. Ich glaube, das war auch der Bonus, als die Sizilianer rauskamen, war der noch ein gutes Stück stärker, 50% oder so. Wo immer gesagt wurde, oh, Sizilianer, die werden so stark, das ist viel zu viel und was ist denn da los? Und irgendwie hat sich das Ganze als gar nicht mal so toll herausgestellt dann.
Hallo, beste Zivilisation auf Land Madness. Instant ist doch klar bei der Scout-Spear-Meta, die da gespielt wird. Und auf einmal kannst du mit Scouts gegen Spears kämpfen. Der Gegner, wie soll der noch eine Chance haben?
Ich weiß noch, als ich das erste Mal Land Madness für Plunderparty trainiert habe und wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und du wolltest mir die Sizilianer andrehen aus diesem Grund.
Ja, genau. Und ich habe das so im Kopf gehabt. Ich dachte, das muss doch sau stark sein. Und deswegen habe ich auch automatisch angenommen, dass meine 6 Spiele mit den Sizilianern, das müssen Teamgames auf Land Madness oder so etwas gewesen sein, wo ich die Sizilianer gespielt habe.
Nee, es waren tatsächlich einfach AM1v1
bei dir. Random Sifs dann.
Okay. Genau wie bei mir auch, ja.
Ja, aber die Frage ist ja, warum ist das eigentlich so? Also warum ist dieser Bonus nicht OP? Weil ich finde, auf dem Papier klingt das ziemlich overpowered. Weniger Bonusschaden zu nehmen, das ist doch, also macht das doch automatisch Kontereinheiten sehr viel schlechter. Um genau genommen ein Drittel schlechter. Und am Ende ist die Rechnung aber, ja, aber diese Einheiten machen immer noch sehr viel Bonusschaden und sind dadurch immer noch sehr stark. Aber ich finde, es genau. Hört sich so gut an, obwohl es nicht so gut ist.
Ja, hinzu kommt halt auch noch, dass man ganz oft halt nicht ausschließlich gegen diese Kontereinheiten spielt, sondern halt im Grunde immer noch jeder seine Goldeinheiten spielen möchte und die jeweiligen Kontereinheiten das nur so ein bisschen ergänzen. Das heißt, du hast gegen die Hälfte der gegnerischen Armeekomposition keinen Bonus und von der anderen Hälfte ignorierst du ein Drittel vom Schaden. Aber wenn wir jetzt mal auf so ein Halberdier schauen, dann hat der halt 32 Bonusschaden gegen Kavallerie. Und wenn davon jetzt 10 wegfallen, ist 22 immer noch ganz schön viel.
Ja, genau das ist es halt. Also man kann es auch wirklich in ganz einfachen Begriffen ausdrücken. Wenn ich mit meinen 3 Boxformation Scouts gegen einen sizilianischen Speerkämpfer kämpfe in der Feudalzeit, dann freue ich mich darüber, dass ich weniger Schaden nehme. Aber ich wollte niemals mit meinen 3 Boxformation Scouts gegen einen Speerkämpfer kämpfen, sondern ich will eigentlich um den Speerkämpfer herumrennen und die Wirtschaft meines Gegners harassen. Also ich mache immer noch einen Fehler, wenn ich diesen unvorteilhaften Kampf nehme. Ich werde nun nicht ganz so sehr dafür bestraft, aber gut ist das nicht. Und dann sind wir wieder bei einem Bonus, der dafür sorgt, dass, wenn ich ausgekontert werde, ein bisschen besser hinwegkomme, also quasi mit einem blauen Auge. Aber noch besser ist es, gar nicht erst dieses blaue Auge zu bekommen.
Genau. Spannender ist dieser Bonus, finde ich, in Sachen Hill-Bonus und so, wo man dann mit den Sizilianern, wenn man irgendwie outmicrowed wurde oder sowas, diesen Bonusschaden, den man dadurch bekommt, der ein bisschen geringer ausfällt als jetzt von den typischen Kontereinheiten, nicht mehr so stark nimmt und nicht darauf angewiesen ist, da immer den allerbesten Winkel zu suchen, sondern wenn man mal eine überlegene Masse hat, dann funktioniert die auch bergauf noch ganz gut. Oder gegen Kontereinheiten, deren Attack-Bonus jetzt nicht allzu groß ist. Also zum Beispiel so ein Genoese Crossbowman, der standardmäßig +5 gegen Kavallerie hat, wenn davon mal ein Drittel weg ist, dann bleibt schon gar nicht mehr so arg viel übrig. Das ist dann mal was, wo man ein bisschen den Unterschied merkt, was aber immer noch nicht dafür sorgt, dass man da jetzt auf einmal die tollsten Kämpfe nimmt.
Ja, genau. Also du brauchst schon auch da wieder eine genügend große Masse, damit du dich das traust. Und ansonsten ist halt die Devise, ja, wenn du ein unvorteilhaftes Terrain für dich hast, dann suchst du dir ein besseres Terrain und kämpfst dann nicht. Es ist jetzt nicht so, dass du wegen dem Bonus sagst, gut, dann versuche ich es jetzt halt doch mal, sondern du würdest dir immer noch nach Möglichkeit das vorteilhaftere Terrain suchen. Zur Not die 3 Schritte den Berg hinauf machen oder halt vielleicht, wenn es möglich ist, auch einfach den Kampf woanders hin verlagern. Ist auch da wieder, ne? Das ist dieses blaue Augenprinzip. Also ich finde, es ist ein cooler Bonus und es ist halt auch dann umso stärker, wenn wir zu einer Spielerschaft kommen, die sich nicht um Terrain-Veränderung oder Micro shared. Also wenn du einfach nur blind Night All-In spielst und der andere geistesgegenwärtig ist, nicht selber ein Lights dagegen zu spielen, sondern irgendwie ein Help-Stack, ne, dann ist das vielleicht etwas, wo das viel mehr zu tragen kommt, weil der blinde Night All-In ein bisschen besser funktioniert. Sobald wir aber in Micro Angelegenheiten kommen, relativiert sich dieser Bonus zunehmend.
Ja, ich würde sagen, es ist so ein Bonus, der einfach hilft, einen Gegner, der sowieso schon, was zumindest Militär angeht, hinten liegt, auch wenn er vielleicht mehr Wirtschaft hat, zu überwältigen. Also wenn man wirklich dieses typische Night All-In spielt, ich selbst bin auf einem TC mit Sizilianern, mein Gegner mal mindestens auf 2 oder so, ich weiß, der wird jetzt nicht die Neidmasse rauskriegen wie ich, aber dafür baut er vielleicht ein paar Speere und Pikes. Und dann kommt für mich der Punkt, wo ich sage, okay, hier kann ich jetzt mit meinem Sizilianer-Bonus einfach über meinen Gegner drüber laufen, bevor der die Masse an Pikes kriegt, weil die wenigen, die er erstmal hat, davon nehme ich nicht so viel Schaden, dass das mich komplett stoppen kann.
Ja.
Wenn man halt sowieso schon diesen Vorteil hat, den dann wirklich bis zum Ende auszuspielen, da hilft das, glaube ich, ganz gut.
Ja.
Und Kamele sind ja auch nochmal so ein Punkt. Also Kamele sind ja sowieso schon eher so ein Soft-Counter gegen Kavallerie und das sieht halt gegen Sizilianer nochmal schlechter aus.
Ja, das einerseits aus dem Grund und andererseits auch nochmal aufgrund von Hauberk, weil ich glaube, das hat Hera mal dazu verleitet zu sagen, dass halt Sizilianer einfach Kamele sind ihnen egal, die sterben an anderen Dingen als Kamelen, selbst wenn Kamele eine Option sind. Aber ja, vielleicht ist das ja auch ein guter Punkt, um mal zu den Spezialtechnologien überzuleiten. Sprechen wir jetzt erstmal über die Imperialzeit-Technologie, weil ich die jetzt gerade angesprochen habe, Hauberk. Das sorgt dafür, dass die Ritter der Sizilianer mehr Rüstung erhalten, nämlich eine zusätzliche Nahkampfrüstung und zwei zusätzliche Fernkampfrüstungen, wenn ich mich nicht täusche. Kannst du mich jetzt korrigieren, ja, wenn hier meine Website wieder veraltet ist? Nein, sehr gut. Ich habe gerade schon erwähnt, Hera hatte mal gesagt, dass das Kamele effektiv einfach sinnlos macht gegen Sizilianer, zusammen mit dem Zivilisationsbonus, die sie haben, weil Kamele sowieso schon nicht besonders stark sind gegen Ritter, aber halt so eine Art Softcounter darstellen. Und Sizilianer tatsächlich, sobald sie auch Hauberk haben, ziemlich gut gegen Kamele traden können. Und man in dieser Kosten-Nutzen-Rechnung immer auch noch mit einberechnen muss, dass halt die Nightline immer auch den Vorteil hat, dass sie nicht nur im direkten Kampf gegen Kamele, sondern auch im direkten Kampf gegen andere Einheiten einfach wesentlich besser ist, weil sie mehr Pierce-Armor haben und weil sie Villager schneller töten, man die besser raiden kann oder und so weiter und so fort. Also eigentlich sind Ritter immer die bessere Einheit als Kamele, außer halt im direkten Kampf. Und selbst im direkten Kampf schneiden da die Sizilianer gut ab. Aber ich erinnere mich auch, dass Hera gesagt hatte, dass Hauberk zwar ein sehr cooles Upgrade ist, aber dass das nichts daran ändert, dass sie immer noch gegen den starken Bonusschaden von Hellebarden zum Beispiel sterben würden. Insbesondere, wenn man da wieder versucht, so ein bisschen Ressourcen und Gold und so etwas gegeneinander aufzuwiegen, weil dann sind es einfach sehr schlechte Kämpfe, was Kosteneffizienz angeht.
Ja, du kriegst ja eine Nahkampfrüstung und auch da dann hast du bei den Hellebarden immer noch 20 Bonusschaden, der da im Raum steht, zusätzlich zu dem Base-Damage. Naja, ist immer noch nicht so toll. Was du dann eher haben wollen würdest, wäre ein Paladin-Upgrade, was auch nochmal HP obendrauf gibt, sodass man noch zusätzliche Schläge aushält. Dafür sorgt das Hauberk-Upgrade halt nicht.
Ja.
Das ist spannender gegen Fernkämpfer, wo zwei Pierce-Armor halt wirklich einen ordentlichen Unterschied macht.
Ja. Schade eigentlich, dass Sizilianer keinen Paladin haben. Ich frage mich nämlich, hätten sie Paladin und meinetwegen nimmst du ihn sogar Hauberk weg oder ersetzt es durch irgendwas anderes? Wären sie dann nicht wieder, zumindest in Teamgames, eigentlich ziemlich cool? Ich glaube nämlich schon.
Ich glaube, dann wären sie auf einmal im Teamgame eine extrem starke Zivilisation. Also mit Hauberk overpowered geradezu. Und ohne, glaube ich, immer noch super stark, weil sie dann halt nur ihre Knights spielen müssen, die zwar nichts Besonderes sind bis dann zum Ende hin,
aber
weil du ja auch im Team im Grunde nie gegen Kontereinheiten kämpfst. Aber du hast halt diese unfassbar gute Wirtschaft
genau.
dahinter.
Und ich glaube, das wäre cool. Farms. Ich glaube, das wäre das Ding, das ich mir wünschen würde für die Sizilianer, dass sie einfach verdammt stark in Teamgames sind, weil dann haben sie auch wieder eine gute Identität gefunden als Kavallerie-Zivilisation. Ich glaube zwar, du müsstest den Hauberk, ja, wie du schon sagst, also irgendwie abschwächen oder wegnehmen und durch irgendwas anderes ersetzen, aber das wäre okay für mich. Da sehe ich die Sizilianer, wenn ich ehrlich bin. Gib ihnen Paladin.
Oh, weiß ich nicht.
Ach komm. OP werden sie dadurch nicht. Paladin ist immer noch schwer zu kriegen. Ja, und auch in Teamgames. Also, du musst erstmal dahin kommen, Paladin zu kriegen, ne? Und ich finde, so spät im Spiel, für dann einen Power Spike zu bekommen, ist schon okay. Als eine Zivilisation, die bis dahin nicht so prickelnd ist.
Ja, dann müssen wir halt überlegen, was Hauberk stattdessen macht. Insofern finde ich es halt schwierig.
Ich würde sogar sagen, dann gibst du ihnen halt Hauberk und dann haben sie halt, nur +1/+1. Ich glaube, das wird schon okay machen.
Ich glaube, du weißt nicht, was du tust. Nicht? Paladin leben und noch mehr Rüstung obendrauf. Ich glaube, die sterben nicht mehr.
Oh ja, aber Litauer haben 5 mehr Angriff oder 4 mehr Angriff und Franken haben mehr Leben auf ihrem Leben, auf ihren Einheiten und. Also es wäre jetzt nichts weltverändernd, wenn sie eine zusätzliche Pierce-Armor bekommen würden. 2 finde ich schon hart, klar, weil dann rennst du alles nieder. Aber +1 finde ich okay.
Naja, reden wir mal über die andere Unique Tech. Ich glaube, das war auch so ein Ding früher, wo man sehr stark dran gedacht hat, als die Sizilianer rauskamen, was ihre Identität angeht. First Crusade. Jedes Town Center bis zu maximal 5 spawnt 5 Sergeants, also von dieser Unique Unit. Sind es tatsächlich wieder 5? Ich dachte, es wären weniger gewesen zwischendurch, ja, dass man nur 4 gespawnt wurden.
Nee, es waren früher 7 und es wurde auf 5 reduziert.
Es waren mal 7.
Es waren mal 7, Puh. Ja.
Okay.
Ah, nee, warte mal. Ja. War es nicht sogar mal 10 und dann wurde es auf 7 gesenkt und dann wurde es auf 5 gesetzt? Es waren nämlich mal 10. Du konntest nämlich 50 Sergeants machen.
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist ja jetzt schon sehr viel weniger. Ja, stimmt. Man kann jetzt bis zu 25 dann in Anführungszeichen nur noch bekommen. Und die Unique Tech hat aber noch einen zweiten Effekt, den man oft übersieht. Und zwar, dass Einheiten schwerer zu konvertieren sind. Also das macht, soweit ich weiß, genau so viel aus wie der Teutonen-Zivilisationsbonus. Das heißt, den kann man sich einfach noch dazu kaufen mit der Unique Tech. Ja, und diese Sergeants, bevor wir jetzt über diese Unique Tech reden, sollten wir vielleicht erstmal noch über die Sergeants genauer sprechen. Wir hatten die vorhin schon mal grob angerissen, als wir über den Tower Rush gesprochen haben. Das ist ja, diese Unique Tech, man baut sie einerseits wie alle anderen Unique Techs. Unique Units, auch aus der Burg. Man kann die aber auch aus diesem Turmersatz, dem Donjon, bauen und ist damit als einzige Unique Tech im Spiel schon in der Feudalzeit verfügbar. Und aus dem Grund bekommt sie die gleiche Behandlung wie die Eagle Scouts auch, bekommt nämlich, sobald man die Ritterzeit erreicht, einfach mal so pauschal noch einen Stat-Buff obendrauf, was ja dann auch diese U-Pudding-Strategie so stark gemacht hat, wobei man ja fast Castle geht, das Ganze mit so einem Dungeon so ein bisschen absichert. Danach baut man im Grunde nur noch alles auf Gold, also keine weiteren Villager mehr, sondern es werden nur Sergeants gebaut, die dann aber gerade gegen Feudal Age Einheiten wegen ihrer Geschwindigkeit, die ein bisschen höher ist, und aber auch der Rüstung, die sie haben, extrem stark sind. Ich glaube, die nehmen von Villagern, von Archern und allem nur noch einen Schaden, wenn die mal im Castle Age sind. Und das ist natürlich auf einmal eine ganz schön starke Einheit, die man dann da hat. Auf der anderen Seite, gegen Einheiten, die im gleichen Zeitalter sind, haben sich die Sergeants bisher als nicht so sonderlich stark herausgestellt. Gerade in der Ritterzeit gehen die gegen alles unter. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, sowohl dieser Effekt gegen Feudalzeiteinheiten als auch gegen andere Castle-Age-Einheiten, dass der Sergeant zumindest mal in der Ritterzeit noch keine so richtige Identität hat. Der hat so sehr durchschnittliche Statistiken, ist ein bisschen schneller als andere Einheiten, also als alle andere Infanterieeinheiten. Dadurch ist er gegen nichts so richtig schlecht, aber halt auch gegen nichts so richtig stark. Und als Unique Unit reicht das eben einfach nicht, um wirklich was erreichen zu können. Das ändert sich dann aber, finde ich, immer mit dem Elite-Upgrade, was nochmal ordentlich Pierce-Armor obendrauf gibt, und das dann zusammen mit dieser Geschwindigkeit und auch mit ordentlich HP macht den Sergeant, also den Elite-Sergeant, in meinen Augen immer zu einem guten Konter gegen gegnerische Fernkämpfer, halt einfach gegen Archer, gegen Arps dann zum Schluss. Und das ist so ein bisschen die Rolle, die die Einheit dann ausfüllen kann. Aber ich würde mal sagen, die hat so ihre 2 Einsatzbereiche. Einerseits dieses U-Pudding-Ding und dann wird sie aber erst in der Imperialzeit wieder spannend. Deswegen würde ich auch sagen, bevor man das First Crusade macht, um jetzt darauf zurückzukommen, wo man ja ohnehin meistens schon geboomt hat. Man hat auch schon eine Burg mal gebaut, um die Unique Tech überhaupt klicken zu können. Das heißt, man hat eigentlich schon ordentlich Wirtschaft, außer man hat sich jetzt irgendwie einfach nur TCs hingestellt, um dann daher die Sergeants zu bekommen, aber keine Villager draus gebaut, dann kann man auch Imp gehen und sich das Elite-Upgrade noch mitnehmen. Das gibt meiner Meinung nach genügend Stat-Buff obendrauf, dass es das rechtfertigt, weil es jetzt auch keines der teuersten Elite-Upgrades ist.
Ich muss sagen, ich mag Sergeants eigentlich so, wie sie sind, und ich finde, sie sind eine ziemlich coole Unique-Unit. Sie sind aus den Gründen, die du genannt hast, definitiv keine, die jetzt irgendwie einen sehr großen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen kann, weil sie von vielen anderen Einheiten einfach ausgekontert werden kann. Aber sie sind ja auch in vielerlei Hinsicht die bessere Infanterie in den meisten Anwendungspunkten. Dieses zusätzliche Pierce-Armor-Ding, und das ist ja auch das Schwierige an dieser U-Pudding-Strategie und generell an diesen Sergeant-Dungeon-All-In-Dingern, das sorgt halt dafür, dass du in der Feudalzeit und erst recht in der Ritterzeit einfach unter TC stehen kannst und Villager tötest. Und auch wenn da irgendwie Fletching-TC steht, überleben die Sergeants erstaunlich lang. Oder halt, und das macht sie auch interessant bei doch den, wie wir schon gesagt haben, nicht so unbedingt vorteilhaften Dungeon-Rushes, wenn es irgendwie in so einer Art Tower-Rush ausartet, ist es immer gut, die Sergeants da stehen zu haben, weil sie halt auch unter den Türmen ganz gut kämpfen können. Zumal Fletching in solchen Situationen ja ein Upgrade ist, das erst recht spät kommt und sie nicht erst irgendwelche Upgrades erforschen müssen mit den Sergeants, um die hohe Rüstung zu bekommen. Das finde ich also ziemlich cool. Sergeants haben aber auch einen großen Nachteil gegenüber der normalen Infanterielinie und das ist im Kampf gegen Adlerkrieger, weil sie viel weniger Bonusschaden gegen Adlerkrieger machen, als es die normale Infanterie macht und sie deswegen auch schlechter abschneiden im Kampf.
Genau. Und sie machen halt noch ein bisschen Bonusschaden gegen Gebäude, aber auch das macht es jetzt nicht so arg viel aus. Ich würde nach wie vor sagen, Hauptanwendungsfall ist in der Imperialzeit halt dann gegen Archer und auch zum Raiden, einfach wegen der Pierce Armor und der Geschwindigkeit.
Ja, und ich glaube sogar, der Bonusschaden gegen Gebäude ist geringer als bei normaler Infanterie, habe ich mir mal sagen lassen.
Ja, das kann sein.
Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob das nicht etwas war, was im Nachhinein genervt wurde. Weil man Angst hatte, dass dieses, ich baue Dungeons und reiße dahinter die Base meines Gegners ab, das wollte man halt verhindern und deswegen hat man auf jeden Fall gesagt, die dürfen nicht so viel Bonusschaden haben wie normale Infanterie.
Es ist, also der Elite Sergeant hat einen weniger als ein Champion und ja, und der normale Sergeant, ich schau gerade mal nach, hat, hat auch ein weniger als, beziehungsweise gleich viel wie ein Man-at-Arms und dann aber eins weniger als Longsword.
Also ab der Ritterzeit eins weniger. Aber wie viel Bonusschaden macht denn Infanterie gegen Gebäude, weißt du das?
+4.
In der Ritterzeit.
Also Champion und Two-Handed Swordsman sind +4, Longsword +3, Man-at-Arms +2.
Okay. Also, Ja gut, dann ein Bonusschaden weniger bei so geringen Zahlen macht das ja schon einen Unterschied.
Okay. Ja.
Ja, aber das war halt auch, ich meine, ich habe damals die Diskussion recht eng verfolgt, weil ich dachte ja, als diese Zillianer rauskommen, die sind völlig OP, haha, und habe dann diese Diskussion verfolgt und ich weiß, dass sehr früh gesagt wurde, oh, Gott sei Dank haben diese Sergeants irgendwie nicht so viel Angriff gegen Gebäude, weil sonst wäre es viel zu stark und wir würden nur noch Sergeant Rushes sehen.
Ja, woran ich bei First Crusade immer denken muss, ist ein Spiel, und zwar war das ein Empire Wars von Red Bull, das war Viper gegen, ich glaube, irgendjemand anderen auch von GL, vielleicht Tato oder Doubt oder sowas, auf Acclivity, wo Viper mal in typischer Viper-Art super greedy gespielt hatte, einfach nur geboomt und dann, ich glaube, bis 140, 50 Wills hoch, hat dann 50 Militär gebaut und da oben drauf nochmal First Crusade gemacht, sodass er dann damals noch mit alten Zahlen wahrscheinlich bei 240 oder 50 Pop insgesamt war und hat damit dann angegriffen. Ja. Und das war so ein sehr faszinierender Moment. So, natürlich, ja klar, man kann damit auch über 200 Pop kommen.
Okay, ich wusste nicht mehr, dass das da in diesem Red Bull Turnier war. Meine Erinnerung an diesen Bonus ist einfach nur, dass das halt kein normales Update war, wie das gefixt wurde, sondern es war irgendwie so ein sehr schnell reingepatchtes Teil. Ich dachte irgendwie vor einem Turnier, damit das in einem Turnier dann nicht mehr der Fall ist. Und damals wurde es dann eben von 10 auf 7 runtergegrenzt und mittlerweile sind wir bei 5 angelangt. Also das war tatsächlich so stark oder zumindest hatte man so viel Angst davor, dass die EntwicklerInnen es für notwendig hielten, einen Hotfix zu machen, um das zu nerven. Kommt nicht oft vor bei uns.
Ja, es war ja aber auch super stark. Also wenn es dann wirklich am Anfang, wie du gesagt hast, 10 waren, einmal stehen da 50 Einheiten, die halt auch noch, ja, das ist wie gesagt Vor- und Nachteil. Die sind nichts gegen nichts so wirklich gut, aber auch gegen nichts so wirklich schlecht.
Das sind halt 50, also die Masse.
Ja.
Hatten wir heute schon mal deswegen. Im Podcast. Am gewissen Punkt ist einfach die Masse ausreichend, wenn sie groß genug ist. Und instant 50 Einheiten zu produzieren, selbst über dein Pop-Limit hinaus, ist hart. Das ist ja auch das große Problem mit Flemish Revolution gewesen, weshalb das da in Grund und Boden genervt wurde. Und es, man merkt schon, das war eine Spielmechanik. Irgendwie wollten die EntwicklerInnen sie einbauen ins Spiel, aber die, sowohl die Profis als auch die Community haben sich lang genug gewehrt dafür, dass sie dann immer weiter abgeschwächt wurde. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem, und das ist, glaube ich, so das gute Fazit zu dieser Spezialtechnologie, heutzutage siehst du First Crusade eigentlich ganz, ganz selten. Ich würde dasselbe ich gerne über so Flemish Revolution sagen, aber du bist ja letztens dran gestorben, ne?
First Crusade ist immer so, oh, jetzt ist er verzweifelt.
Ja, genau, genau. Verzweifelt genug, aber auch mit genügend Ressourcen. Das ist ja jetzt nicht so, dass es die, ich weiß gar nicht, wie teuer es ist, aber ich habe im Kopf, dass
400 Nahrung, 300 Gold, das ist echt nicht viel.
Ja, es ist halt, es ist schon nicht wenig Ressourcen, aber es ist natürlich im Kosten-Nutzen-Verhältnis geil, diese Einheiten sofort zu bekommen. Aber es ist irgendwie auch immer noch eine Infanterie-Einheit. Ne, wir lang und breit haben wir in unseren bald 3 Jahren Age of Empires 2 Podcast Geschichte erklärt, warum Infanterie so ein Problem hat. Und da sind die Sizilianer nicht ausgenommen mit ihrer Spezialeinheit. Ich bleibe aber dennoch dabei. Ich finde die Kombination aus, sie können Dungeons bauen und reparieren. Man kann sie in der Feudalzeit als schwächere Version bauen und in der Ritterzeit sind sie stark. Viel Pierce Armor finde ich bei Infanterie immer sehr gut, weil so sterben sie einfach sofort automatisch gegen Fernkampfeinheiten. Ich finde, es ist eine rundum gut designte Einheit und ich würde auch nicht erwarten, dass man, also ich finde, wenn man in die Sizilianern was macht, dann nicht, indem man die Sergeants verändert, sondern indem man den Paladin gibt.
Da äußere ich mich jetzt nicht mehr zu, aber ich finde auch, die Sergeants sind eine ganz schöne Einheit, schöne Idee, dass sie diese Gebäude bauen können.
Ja.
Das ist einer der besseren und schöneren, einzigartigeren Dinge an dieser ansonsten irgendwie relativ beliebigen Zivilisation, würde ich mal sagen. Die haben irgendwie, außer allem, was diese Sergeants umgibt, nichts so wirklich Besonderes, sondern nur irgendwelche prozentualen Buffs auf irgendwas, was irgendwie nicht reicht, um denen so wirklich eine tolle Identität zu geben. Das müssen die Sergeants irgendwie alleine stemmen. Und das, obwohl sie von ihren Statistiken her im Kampf auch sehr beliebig sind.
Ja.
Schwierig.
Das ist richtig. Wobei man muss dazu sagen, so ein Spieler wie ich, ne, so zwischen 1400 und 1500, ich wette mit dir, wenn ich mich da gut einfuchsen würde und mir eine richtig geile Strategie mit First Crusade überlege, ich wette mit dir, ich könnte damit einige Leute auf meinem Elo überraschen, weil auf diesem Elo machen die Leute halt noch unfassbar viele Fehler. Makrofehler, sodass die sowieso nicht gut dastehen am Anfang oder im Laufe des Spiels. Und natürlich auch Mikrofehler. Und wenn ich den dann irgendwie mit, wie viel kann ich jetzt haben? 25, ne?
25, ja.
Ja, das Ding ist halt, ich muss erstmal 5 TCs haben. Also wie soll ich mir dann...
Ich kann sagen, 4 TCs kriegst du noch irgendwie. Das aber dann musst hart. Du auch noch auf Stein. Also und ich glaube, das überlebst du auch auf 1400 nicht.
Ja, und das Ding ist halt...
Wenn du nur darauf spielst.
Das haben wir noch gar nicht gesagt. Aber die große Krux an First Crusade ist, wenn du nur...
Und du brauchst noch eine Burg.
Du brauchst die Burg und du musst die Spezialtechnologie erforschen. Wenn du First Crusade sogar mit 5 TCs machst, hast du immer noch generische, ungeupgradete Sergeants. Ne? Die haben zwar ein bisschen mehr Pierce Armor, aber an dem Punkt, an dem du 5 TCs hast, seien wir mal ehrlich, das ist dann Imperialzeit, weil oder sehr späte Ritterzeit, und damit du auch noch diese Ressourcen hast. Und du hast kein einziges Infanterie-Upgrade auf denen? Also das rechnet sich nicht. Überhaupt nicht, finde ich.
Ja, der Einsatzbereich dafür ist wirklich... Entweder du bist schon bei 200 Pop und willst dann noch mal den Schub geben hinten dran, oder du hast irgendwie eine Armeekomposition gerade, die gegen Herbst stirbt dann in der Imperialzeit und sagst, okay, jetzt mal noch schnell einen Haufen Infanterie, aber ich habe keine Zeit, die ganzen Baracken zu droppen, aber mir fehlen ja nur noch die Defense-Upgrades dafür, dann klicke ich mal First Crusade. Das sind so die Punkte, wo das spannend wird.
Ja, ich habe das Gefühl, die logische Reihenfolge ist, Elite Sergeant klicken und schon Infanterie gespielt haben und dann nochmal First Crusade draufhauen. Das ist perfekt.
Ja, irgendwie so in der Art, weil es ist ja auch dann, wenn du schon normale Infanterie spielst, vielleicht zusammen mit ein bisschen Siege oder so und du hast dann Probleme gegen Archer vielleicht und sagst dann, okay, jetzt noch First Crusade für eine bisschen mobilere Einheit oder aber auch einfach nur zum Raiden. Also diese 25 Sergeants, wenn du die Elite sind, einfach in die gegnerische Wirtschaft rein, da ist man eine Weile beschäftigt, bis man die los wird.
Okay, jetzt fehlt nur noch der Teambonus auf meiner Liste.
Der wurde auch schon 10-mal geändert, glaube ich.
Ja, weil, ja, warum eigentlich? Wurde er wirklich so oft geändert? Was war denn der Teambonus am Anfang? Ich erinnere mich nicht.
Ich glaube, ganz am Anfang haben die Sizilianer einfach ein kostenloses Transportschiff bauen können, was auch sofort erschaffen wurde.
Ach, das war's. Ja, ja, genau.
Und dann wurde das irgendwann, ja, es ist noch kostenlos, aber es wird nicht mehr sofort erschaffen. Und dann gab es noch ein, zwei Schritte, glaube ich. Und jetzt sind wir bei Transportschiffe haben plus 5 Line of Sight und kosten nur noch die Hälfte.
Ja, ganz am Anfang, als es rauskam, ich habe es gerade nachgucken müssen, war es, dass die 5 mehr Kapazität haben und 10 Ship Armor bekommen. Das war's.
Oh, okay.
Und jetzt wurde das
aber
quasi
guck mal dann
ersetzt.
Bei den normalen Boni, dann wurde das vielleicht ganz weggenommen und es war ein normaler Sizilianer-Bonus. Es war auch mal irgendwas, dass sie das kostenlos bekommen haben und direkt.
Ja, ja, ich erinnere mich daran auch. Das könnte sein, dass es ein Zivilisationsbonus war. Das sehe ich jetzt gerade nicht. In dieser komplizierten Auflistung. Die Idee hinter der Schiffsrüstung war ja, dass du dieses Transportschiff nicht so schnell versenken kannst mit Galeeren. Und vor Fireships versuchen die dann einfach wegzurennen. Und das sollte Landings und dergleichen ermöglichen. Ne? Also man muss dazu sagen, diese Schiffsrüstung war ja nicht auf alle Schiffe, sondern wirklich nur auf Transportschiffe. Und auf Teamspielen sind Landings in unserer Landing-Meta auf Islands-Spielen und so ja sehr häufig gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ist es uns jemals geschehen in all unseren Islands-Spielen, wo gelandet wurde, dass ein Transportschiff vom Landing abgehalten wurde, weil irgendwelche Galeeren draufgeschossen hat? Das passiert doch alles viel früher. Und deswegen war diese zusätzliche Rüstung total sinnlos. Und der neue Bonus ist halt irgendwie für bestimmte Maps halt einfach praktischer, weil du das früher machen kannst.
Ich glaube, diese Rüstung wurde dann letztlich nur benutzt, um die Transportschiffe vor der eigentlichen Flotte auf- und abfahren zu lassen, wenn sie super tanky sind
so
und einfach alles an Galley-Shots ja, aufsaugen. Dafür wurde das benutzt.
Ja.
Aber ich finde tatsächlich, der aktuelle Teambonus ist ein ziemlich schöner für die Sizilianer in einer Rolle, die sie tatsächlich gefunden haben. Ich glaube, wenn man sagen müsste, das ist das eine Ding, was Sizilianer vielleicht überdurchschnittlich gut können, dann sind das Landings, weil sie erstmal durch den Teambonus günstigeres Transportschiff rausbringen können als jemand, der auf Team Islands oft die Landing-Rolle übernimmt. Kann ich sagen, diese 120 Holz für so ein Transportschiff, das haut nochmal ganz gut rein an einem Punkt, wo man eigentlich eine Baracke bauen möchte vielleicht noch, was sich ja die Sizilianer auch sparen können, je nachdem, wie man es spielt. Wo man vielleicht noch ein zweites Lumbercamp möchte oder mal ein Mining-Camp oder sowas. Oder man könnte auch noch ein Fischerschiff bauen. Da dann weniger für zu bezahlen, ist schon mal toll. Und dann, auch wenn man rüberfährt zum Gegner, ein bisschen gucken zu können, okay, mit der zusätzlichen Line of Sight, hier steht schon ein Hafen gegnerischer, den sehe ich jetzt, bevor er mein Schiff sieht. Da möchte ich vielleicht wieder weg, bevor sich das ändert. Und generell einfach ein bisschen mehr abtasten zu können, wo man jetzt wirklich landet. Das sind so zwei kleine Boni, die wirklich für so ein Landing ganz wunderbar zusammenspielen. Und auch danach haben die Sizilianer ja da einiges zu bieten. Ich finde, gerade bei so einem Landing kommt man in die Situation rein, wo man selbst derjenige ist, der Gold beziehungsweise in der Feudalzeit mit Scouts dann noch nie, ja, eigentlich nicht Trash-Einheiten spielt. Und man ist nur unterwegs gegen Gegner, die sich wahrscheinlich auf Kontereinheiten zurückziehen, weil sie selbst ja entweder mit einem eigenen Landing oder mit Wasser beschäftigt sind. Und hier hat man dann im Grunde in jedem Encounter was davon, dass man weniger Bonus-Damage nimmt. Und gleichzeitig hat man mit den Dungeons und den Sergeants auch super lästige Gebäude und Einheiten auf einer Gegnerinsel, die nochmal umso schwerer loszuwerden sind, wenn der eigentliche Fokus gerade woanders liegt. Und deswegen, glaube ich, sind Sizilianer in dieser wirklich sehr, sehr kleinen Nische wirklich eine überdurchschnittliche Zivilisation, die man dafür auch mal irgendwie in einem Turnier picken würde.
Ja, das ist eine sehr gute Würdigung. Man muss aber auch dazu sagen, es ist nicht nur nischig, sondern es ist geradezu singulär, was den Zeitpunkt im Spiel angeht. Und dann verfliegt dieser Teambonus. Und jeder Teambonus, der irgendwie im Allgemeinen Schiffe stärker machen würde, ist, glaube ich, besser. weil den Vorteil, den du dir durch das Kostenersparnis und das bisschen sicherere Landing erspielst, den finde ich in keinem Verhältnis dazu, wenn auch nur, weißt du, Schiffe ein klein wenig mehr Lebenspunkte oder Schaden hätten oder so etwas. Und dazu kommt noch, dass das nur auf Wasser relevant ist und auch nur bei diesem Play. Und dann auch nur, keine Ahnung, maximal 2 Spieler betrifft. Und dann, also weißt du, es ist cool und du hast es perfekt gewürdigt, aber es ist gleichzeitig auch sehr, sehr schwach, weil es halt sofort verfliegt.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass dieser Teambonus in seiner Wirkung ziemlich stark ist. Also dieses 50% Holzersparnis und ein bisschen mehr Sicherheit beim Landeort zu haben, ist ein großer Unterschied. Ich habe wirklich bei dem mittlerweile vorletzten Map-Pool, wo ja Team Islands drin war, hatten wir das ständig favorisiert. Und ich habe wirklich super oft dann auch gelandet. Und das sind immer so ganz kritische Momente. Einerseits zu überlegen, was tue ich mit meinem Holz jetzt, während ich schon hochgeklickt habe. Und dann nochmal ein bisschen mehr Holz zu haben, ja ganze 60 in dem Fall, gibt einem da einen ganz guten Vorteil. Und andererseits beim Landen mit dem Transportschiff ein bisschen weniger Angst haben zu müssen, dass da direkt ein Haus steht, wo man gleich raushüpft oder der Scout auf einen wartet oder man direkt in das gegnerische Dock reinfährt oder sowas. Das nimmt einem ein bisschen die Angst.
Ja, stimmt auch alles. Ich will dir das nicht abreden. Ich will nur sagen, das alles spielt erst eine Rolle an dem Punkt, an dem du schon auf sehr hohem Niveau spielst, weil diese Dinge halt so tight sind und so perfekt gespielt werden, dass das wirklich ausgenutzt werden kann. In dem Moment, wo das nicht mehr so ist, verfliegt auch dieser Bonus. Wenn dein Bild nicht perfekt ist und den optimal ausnutzt, dass du dieses Kostenersparnis hast, dann hast du diesen Bonus auch schon nicht mehr. Und ich glaube, das betrifft eine ganze Menge Leute, die jetzt nicht speziell gucken, wie sie das dann auch optimal umsetzen können, wenn sie dieses Sizilianer spielen. Man muss aber auch dazu sagen, kein Mensch würde auf Wasser Sizilianer spielen, wenn man vorher diese Sachen nicht geübt hätte.
Das ist richtig. Es ist immer sehr offenkundig, was da kommt. Ja. Wenn ich auf Team Island Sizilianer sehe, dann habe ich eine Ahnung. Ja.
Aber wenn ich da sitze und überlege, oh, Wassermap, was spielen wir? Also ich würde immer, keine Ahnung, günstigere Docks von Wikingern bevorzugen gegenüber Sizilianer-Bots.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber es ist halt immer die Frage, was man möchte. Wenn man ein effektiveres Landing will, und ich glaube, da haben Sizilianer womöglich den Wikingern gegenüber schon mehr zu bieten, was gerade die lästigen Dungeons angeht, wenn man da ein bisschen weiß, was man tut. Und wenn man dann so auf 3 gegen 3, 4 gegen 4 guckt, dann kann man ja immer noch Italiener, Wikinger und eben Sizilianer miteinander kombinieren. Von daher glaube ich, möchte ich diesen Podcast auf diese positive Note beenden und sagen, das ist die Nische der Sizilianer, spielt Team Islands und landet.
Nur nicht gegen mich, aber naja.
Ja, dich TC-droppt man ja auch, das ist ja keine Frage.
Oh mein Gott, die Geschichte bringen wir hier jetzt nicht nochmal auf. Wir beenden jetzt diesen Podcast, meine Damen und Herren, obwohl es jetzt gerade die Folge ist, die Felix anmoderiert hat, moderiere ich schnell ab, bevor er nochmal was Böses sagen kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und viel Spaß mit den Sizilianern.
Tschüssi! Ciao.